Unsere Jungs haben heute ihren 22. Geburtstag. 22 Monate. Und aus diesem Anlass wollte ich mal so eine Geschichte erzählen, die das Leben schrieb. Wir haben so ein Bilderbuch, da sind ganz viele Tiere abgebildet. Und vor ein paar Wochen habe ich das mit dem David durchgeschaut. Und da ist so ein Hängebauchschwein drin. Und der David zeigt auf das Hängebauchschwein und sagt, Oma. Das liegt jetzt halt an dem Aussehen meiner Mama. Lass mich das erklären. In der Nähe von da, wo meine Eltern wohnen, gibt es ein älteres Ehepaar, die haben ein Hängebauchschwein geerbt von den Kindern. Die haben gedacht, das ist süß. Kleine Schweinchen, und als es dann so groß war, haben sie es den Eltern abgegeben. Das ist die Britney. Und die Kids lieben das natürlich, die Britney zu besuchen. Und deswegen hat er gesagt, Oma, als er das Schwein gesehen hat. Da ist ein Schwein, wo die Oma wohnt. Das hat er damit gemeint. Das ist eine tolle Leistung für so einen kleinen Kerl. Aber erstmal war es lustig, dass er das Hängebauchschwein mit Oma bezeichnet hat. Und Jesus wird heute den jüdischen Leitern sagen, bei euch ist es eigentlich ähnlich. Jesus und die jüdischen Leiter, die hatten Stress miteinander, weil, aus ganz vielen Gründen, weil Jesus die Händler aus dem Tempel rausgeschmissen hat, weil er sie damit öffentlich bloßgestellt hat, weil er ihre Gesetze nicht gehalten hat und Menschen am Sabbat geheilt hat, weil er beansprucht hat, Gott zu sein, und sie haben zu ihm gesagt, du bist von Dämonen besessen, du bist durchgeknallt, und sie wollten ihn töten. Haben mehrmals versucht, Jesus zu steinigen, eigenhändig. Und Jesus auf der anderen Seite zieht ihnen so ihr schönes, religiöses Mäntelchen aus. Nach außen hin haben die ja so heilig und gerecht und so ernsthaft ausgesehen. Und er zieht ihnen das aus und legt die geistliche Realität offen, wie es wirklich geistig um sie steht. Und im Kapitel 8 in Johannes hat er gesagt, euer geistiger Stammbaum ist nicht so koscher, wie ihr das denkt. Das ist die Connection zum Hängebauchschwein übrigens, falls ihr euch gefragt habt. Euer Stammbaum ist nicht so koscher, wie ihr das denkt. Die haben gesagt, wir sind Abrahams Kinder. Abraham war der Vater der Glaubenden, und Jesus hat gesagt, ihr seid nicht Abrahams Kinder, ihr seid Teufelskinder. Und im Kapitel 8 hat er auch gesagt, ihr seid Lügner und ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt. Kapitel 3 hat er gesagt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Also ihr verunehrt Gott. Kapitel 2 und auch im Kapitel 10 hat ihnen gesagt, ihr seid Diebe, ihr seid Räuber, ihr seid gekommen, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Kapitel 10 hat er ihnen auch gesagt, vor ein paar Wochen waren wir da, hat gesagt, ihr seid nicht wahre Hirten, sondern ihr seid Mietlinge. Ihr seid nicht Leute, die um ihre Schäfchen besorgt sind, sondern euch geht es um Kohle. Ihr wollt die Schafe ausnehmen. Und so Jesus hat diese Götzen der jüdischen Leiter bedroht. Ein Götze von denen war ihr Besitz. Die haben Geld geliebt, die haben die Menschen ausgenommen. Es waren so Leute, die haben ganz genau den Zehnten abgezählt von jedem. Und das klingt ja erstmal recht heilig für uns, sagen, boah, das sind tolle Leute, das ist aber großzügig, den Zehnten wirklich von allem und ganz genau, und boah, die haben es wirklich ernst genommen. Aber ich glaube eher, ihr Denken war gesetzlich, das Denken war eher so, okay, hier 10 Senfkörner gehören dir her, aber ab dem 11. ist es meins. Und vergessen, dass eigentlich alles Gott gehört und dass wir nur Verwalter sind von dem, was er uns anvertraut hat. Haben auch vergessen, dass das Volk Gottes, wie der Name schon sagt, Gottes Volk ist und nicht ihr eigenes. Einer ihrer Götzen war Besitz, ein anderer Götze war ihre Position, ihre Macht. Die Position, das haben sie geliebt. Und sie war bereit, lieber den Messias zu töten, als ihren Einfluss zu verlieren. Und ihr wisst, sie haben auch das Ansehen bei den Menschen geliebt, die ersten Plätze, die Ehrenplätze und Bewunderung von den Menschen. Und Jesus hat all das bedroht, was ihnen lieb war. Er hat die Händler rausgeschmissen aus dem Tempel. Er hat den Anspruch gestellt, der Messias zu sein. Und wenn der Messias kommt, dann stehen sie als Leiter erstmal hinten an. Und er hat ihre bösen Herzen bloßgelegt und hat eigentlich ihr Ansehen in den Augen des Volkes beschädigt. Und sie haben ihn gehasst. Sie haben ihn gehasst. Und Jesus hat es gesagt. Er hat gesagt, du kannst nicht Gott und den Mammon lieben. Dein Herz ist nicht groß genug. Kannst du zwei Herren dienen, entweder wirst du den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Und so war es auch in ihrem Leben. Sie konnten nicht beides lieben, ihre Götzen und Jesus. Und so haben sie Jesus gehasst. Und als erste Anwendung für uns, wie wichtig sind dir diese drei Dinge, die den Leitern so wichtig waren? Irdischer Reichtum, Kohle oder Position oder dein Ansehen, deine Ehre vor den Menschen. Ist dir das sehr, 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 sehr wichtig? Wichtiger als Jesus? Darf Jesus mitreden in diesen Dingen? Was, wenn er sagt, ich will, dass du diesen Monat nicht nur 10% gibst, sondern 50%? Darf er das? Oder wenn er sagt, ich möchte, dass du deine Position, deine Karriere, was dir so wichtig ist, aufgibst und was anderes für mich tust? Meiner Ehre, nicht für dich. John Piper hat geschrieben, irgendetwas Christus vorzuziehen, ist genau das, was Sünde ausmacht. Gott weniger als etwas anderes hochzuschätzen, ist der Kern des Bösen. Wir könnten sagen, diese jüdischen Leiter, die sind ihre eigenen Götter geworden. Die wollten nicht, dass Gott ihnen allzu viel dreinredet in ihr Leben. Vor allem, wenn es um diese Dinge ging, um ihren Besitz und ihre Position und ihr Ansehen vor den Menschen, ihre Ehre vor den Menschen. Und so, wenn wir heute hier zu unserem Abschnitt kommen, dann behalte das im Hinterkopf, die haben schon jede Menge Nettigkeiten ausgetauscht bis hierher. Die Fronten sind hier schon klar, die Herzen der jüdischen Leiter sind verhärtet. Das ist hier keine offene Diskussion, ob Jesus der Messias ist oder nicht. Die wollten ihn tot sehen. Diese heutige Begebenheit ist ungefähr 2,5 Monate nach dem, was wir im Vers 21 oder bis Vers 21 in der ersten Hälfte auch von Kapitel 10 gesehen haben. Johannes hat diese Ereignisse zusammengruppiert, weil auch hier jetzt die Rede ist von dem Hirten und dem Schafen, also Jesus gebraucht dasselbe Bild wie in unserem letzten Abschnitt. Von Kapitel 7, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 21, das waren alles Begebenheiten, die sich am Laubhüttenfest abgespielt haben, das war im Oktober. Und die heutige Begebenheit ist beim Fest der Tempelweihe und das hat im Dezember stattgefunden. Lass uns Vers 22 lesen. Es war aber das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter. Fest der Tempelweihe hat den folgenden Hintergrund, ist aus der Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Israel war damals unter syrischer Herrschaft und da gab es diesen syrischen Herrscher, der hieß Antiochus Epiphanes und der wollte die griechische Kultur durchsetzen und den Juden aufdrücken und das hat denen natürlich nicht gepasst. Der hat auch den jüdischen Tempel entweiht, hat ein Schwein schlachten lassen zur Ehre des Gottes Zeus, hat den Tempel dem Zeus geweiht und die Juden haben unter der Führung der Makkabäer-Familie rebelliert gegen diesen Antiochus und die Syrer. Und eine Zeit lang konnten sie ihre Unabhängigkeit gewinnen und da haben sie auch den Tempel wieder dem Herrn geweiht, das ist 165 vor Christus passiert. Und dieses Fest der Tempelweihe erinnert einfach an diese Begebenheit. Das war keins von diesen verpflichtenden Festen der Juden, wo jeder männliche Jude zumindest nach Jerusalem gehen musste. Aber wir sehen, dass Jesus zu der Zeit wieder dort war bei dem Fest in Jerusalem. Und er ist in der Säulenhalle Salomos herumgegangen, das war der Ort, wo die Rabbis abgehangen sind. Das lesen wir hier im Vers 23. Und Jesus ging in dem Tempel umher, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, der Messias, so sage es uns, fahr heraus. Leider haben sie gedacht, okay, jetzt knöpfen wir uns den Jesus vor. Und die haben so einen Flashmob da veranstaltet, haben Jesus umringt. Denkt durchaus so ein bisschen eine bedrohliche Situation eigentlich. Und haben zu ihm gesagt, wenn du der Messias bist, dann wollen wir, dass du uns das jetzt ganz klar sagst. Und wir wissen schon, die waren jetzt nicht ehrliche Sucher. Die waren nicht bereit, Jesus als den Messias anzunehmen und zu verehren, falls er da jetzt eine klare Aussage trifft. Wir haben schon im Kapitel 5 und dann immer wieder gelesen, dass sie ihn töten wollten. Also seit mindestens 2 Jahren. Im Kapitel 8, im Vers 37, hat Jesus zu ihnen gesagt, ihr wollt mich töten. Oder sie wollten ihn töten, sagt Johannes als Kommentar, weil sein Wort nicht Raum in ihnen findet. Also die haben nicht das angenommen, was Jesus zu ihnen gesagt hat. Kapitel 9, Vers 22 haben wir gelesen, die Juden waren übereingekommen, dass sie jeden, der ihn als Christus bekennt, aus der Synagoge ausschließen würden. Also diese jüdischen Leiter haben ihre Entscheidung schon getroffen, was Jesus anbelangt. Und ihnen ging es hier jetzt eigentlich nur mehr darum, irgendeinen Vorwand zu finden, um Jesus in die Pfanne zu hauen. Und Jesus tut ihnen den Gefallen natürlich nicht. Er hatte der Samariterin, der Frau am Jakobsbrunnen im Kapitel 4, klar gesagt, ich bin der Messias. Das war eine Frau, die ehrlich auf der Suche war. Aber diesen jüdischen Leitern wird das erst so klar sagen, als seine Stunde gekommen war. In Markus 14 lesen wir davon. Da fragte ihn der hohe Priester beim Verhör vor dem Hohen Rat, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und da sprach Jesus, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht, also zur Rechten Gottes, und ihr werdet ihn kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Also ganz klare Aussage, ja, ich bin der Messias und ich bin Gott eigentlich. Und darauf hat ihn der Hohe Rat zum Tode verurteilt. Und Jesus hat hier den Zeitplan bestimmt. Er hatte die Dinge unter Kontrolle. Aber Jesus kannte auch die Herzen dieser jüdischen Leiter und die konnten ihm nichts vormachen. Und er kennt auch unsere Herzen und wir können ihm nichts vormachen. Auf der einen Seite verspricht Gott denen, die ihn ehrlich suchen, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Also Gott ist erreichbar, er lässt sich gerne finden, er offenbart sich uns gerne. Aber auf der anderen Seite heißt im Jakobus im Kapitel 4 auch, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Mit falschen Motiven. Und Gott kennt diese Motive natürlich. Und die jüdischen Leiter hier waren nicht ehrlich und deswegen bekommen sie auch nicht diese Antwort, zumindest nicht in der Form, wie sie es verlangt haben. Vers 25. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Ich habe es euch gesagt. Und die haben das auch verstanden. Also es geht hier nicht um ein Verständnisproblem der jüdischen Leiter, sondern es geht um ein geistiges Problem. Kapitel 5 zum Beispiel. Da lesen wir, darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Also sie haben seinen Anspruch durchaus verstanden, aber sie haben ihn nicht angenommen. Oder dann hat Jesus so Dinge gesagt wie diese, der Vater hat mir, dem Sohn, das Gericht übergeben. Ich, der Sohn, habe Leben in mir, wie der Vater in sich Leben hat und deswegen kann ich Leben geben. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Mose hat von mir geschrieben und wenn ihr ihm nicht glaubt, dann werdet auch mir nicht glauben. Ich bin das Brot des Lebens, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und den Juden hat das nicht gepasst und sie haben gemurrt. Hat gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Und sie wollten ihn steinigen. Also Jesus hat klare Aussagen getroffen. All diese Aussagen zusammen ergeben eigentlich ein klares Bild. Später werden wir uns noch ein paar mehr davon ansehen. Jesus hat nicht verschwiegen, wer er ist. Das Problem war nicht, dass Jesus sich so unklar ausgedrückt hat, sondern dass den Juden nicht gepasst hat, was Jesus gesagt hat. Nämlich, dass der Messias nicht nur irgendwie ein besonderer Mensch ist, sondern dass der Messias der Sohn Gottes ist und damit Gott ist. Und ihre Reaktionen haben immer wieder gezeigt, dass sie verstanden haben, was Jesus gesagt hat. Also das Problem, wie auch hier steht, ist, ihr glaubt nicht. Das ist das Problem. Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Und wenn wir uns nur die Werke in Erinnerung suchen, die Johannes ausgewählt hat, sehr gezielt ausgewählt hat in seinem Evangelium. Kapitel 2 hat Jesus Wasser in Wein verwandelt. In Johannes 4 hat er den Sohn des königlichen Beamten geheilt, ganz aus der Ferne. Kapitel 5 hat er den Gelähmten am Teich Bethesda mit einem Wort geheilt. Im Kapitel 6 sehen wir die übernatürliche Vermehrung von ein paar Fischmecks, also Broten und Fischen. Und wir sehen, dass Jesus auf dem See geht. Kapitel 7, da ist die Heilung des Blindgeborenen. Leute haben gesagt, sowas ist noch nie passiert, dass einer, der blind geboren ist, geheilt wird. Im Kapitel 11 werden wir sehen, wie Jesus die Toten auferweckt. Also Jesus hat übernatürliche messianische Zeichen getan. Jesus ist nicht nur aufgetreten und hat gesagt, hey, yo Leute, hier bin ich, ich bin der Messias. Nee, er hat alle messianischen Prophetien erfüllt und er hat ganz klare Werke getan. Er hat ein sehr auffälliges, übernatürliches Leben gelebt und auch seine Werke haben ihn bezeugt. Vers 26, aber ihr glaubt nicht. Das war das Problem, sie wollten ihm nicht glauben. Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Und jetzt wird er hier ein paar Eigenschaften und auch Segnungen aufzählen von seinen Schafen. Das erste sehen wir im Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Haben uns die letzten 2 Wochen intensiv darüber unterhalten, wie Gott redet und wie wir ihn hören können, wie Gott uns führt. Aber meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Diese wunderbare Tatsache, dass Gott nicht Verstecken spielt mit uns. Er ist ein persönlicher Gott, der offenbart sich, er lässt sich erkennen, er kommuniziert. Und das ist die Essenz von Beziehung eigentlich, Kommunikation. So einen Gott haben wir, der Beziehung zu uns haben will. Und wenn du sein Schaf bist, wenn du sein Kind bist, wenn du an ihn glaubst, ihm vertraust, ihm nachfolgst, dann kannst du ihn hören und dann willst du ihn auch hören. Das Zweite, was Jesus über seine Schafe sagt, und ich kenne sie. Also der gute Hirte hat eine Beziehung zu seinen Schafen. Wir sind bei Gott und bei Jesus nicht nur irgendeine Nummer, sondern er kennt dich mit Namen und noch so viel mehr. Jesus kennt dich. Jesus weiß alles über dich. Er kennt jedes Detail deines Lebens. Selbst die verborgenen Dinge deines Herzens, die dir vielleicht nicht mal selber klar sind. Diese Dinge, die du verdrängt hast und die dir unbewusst sind und die du schon vergessen hast. Jesus kennt es. Jesus kennt deine Gedanken, er kennt deine Gefühle, er kennt deine Motivationen, er kennt all deine Sünden und all deine Fehler. Jesus kennt dich. Psalm 139 lesen wir, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, alles was ich tue, du prüfst es mit all meinen Wegen, bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe Herr, du weißt es genau. Also Gott kennt dich. Genau, er weiß alles. Und das wirklich Erstaunliche ist, dass Gott, obwohl er mich so gut kennt, dass er trotzdem was mit mir zu tun haben will. Und dass er mich liebt, dass er mich mag, dass er Beziehung mit mir haben will und dass er sich so tief und so leidenschaftlich nach mir und dir ausstreckt, dass er in Jesus an ein Kreuz für mich und dich gegangen ist, um uns zu erkaufen. Und Verdammnis und Sünde und Entfremdung uns frei zu machen, um uns vergeben zu können und uns anzunehmen und uns zu adoptieren. Das ist unfassbar. Gottes Gnade und Gottes Liebe für uns. Und obwohl diese Tatsache, dass Gott mich durch und durch kennt, mir auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, erstmal ein bisschen unangenehm ist. Und ich mir manchmal so wie Adam und Eva am liebsten Feigenblätter anheften würde und gewisse Dinge vor ihm verbergen würde. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, ist es die befreiendste Sache der Welt, zu wissen, dass Gott mich total kennt. Das heißt nämlich, ich muss mich nicht verstecken vor ihm. Ich kann mich auch gar nicht verstecken vor ihm. Ich muss nichts verstecken. Ich kann eine total offene und total ehrliche Beziehung mit ihm leben. Ich kann ihm mein Herz ausschütten und einfach ehrlich sein mit ihm, so wie es einfach ist. Weil er kennt sowieso. Ich kann zu ihm kommen mit all meinen schlimmen Gedanken und all meinen Sünden. Ich kann sie ihm bekennen. Kennt sie sowieso und er liebt mich trotzdem und er hat dafür bezahlt. Es ist befreiend, finde ich. Es macht es einfach, Buße zu tun, umzukehren. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und das Dritte, was er hier sagt über die Schafe, und sie folgen mir. Also Schafe sind Nachfolger des Hirten. Weil sie ihn kennen, weil sie ihn lieben. Und Jesu Jünger sind Nachfolger, das ist eigentlich die Bedeutung von Jünger. Ein Jünger ist ein Lehrling, der mit seinem Lehrer geht und ihm nachfolgt. Das tut, was er ihnen sagt, weil sie ihn lieben. Also Jünger lesen seine Worte, hören seine Worte in der Bibel und sehen sein Vorbild und sie folgen ihm nach. Sache hier mit den jüdischen Leiter war, sie waren seine Kritiker, nicht seine Nachfolger. Deswegen waren sie nicht seine Schafe. Vers 28, das nächste ist, das vierte. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Also Jesus gibt seinen Schafen Anteil an seinem ewigen Leben. Im Vers 10 hat er gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und ewiges Leben heißt mehr, als dass wir, unsere Seelen, nicht sterben werden, sondern ewig leben. Heißt mehr, als dass wir nicht aufhören werden zu existieren. Ewiges Leben meint auch eine Lebensqualität. Ein Leben in Beziehung mit Gott. Ein reiches, ein gesegnetes, ein heiles Leben. Und es beginnt nicht erst irgendwann, wenn wir mal gestorben sind oder wenn wir mal in den Himmel kommen. Das beginnt hier und jetzt. Es beginnt, wenn wir uns zu Jesus bekehren. Also du kannst in Jesus heute ein ewiges Leben leben, mit dieser Lebensqualität in Beziehung mit Gott. Und ja, das ist noch etwas getrübt, weil wir noch einen unerlösten Leib haben und weil wir noch in einer gefallenen Welt leben. Aber je mehr wir uns der Gegenwart Jesu in unserem Leben bewusst sind und je mehr wir ihn zum Zentrum unseres Lebens machen, desto mehr erfahren wir auch und können wir auch diese ewige Lebensqualität genießen in unserem Leben. Ich gebe ihnen ein ewiges Leben und das Fünfte, was Jesus hier über seine Schafe sagt, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Das ist auch schön zu wissen. Eine gute Hirte wird nie sagen, ups, jetzt habe ich eines meiner Schafe verloren. Ich war nicht aufmerksam genug, ich habe nicht genug aufgepasst. Hebräer 7, Vers 25 steht, er kann die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen. Sechste, was er hier über seine Schafe sagt, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Niemand wird sie ihm stehlen oder wegnehmen können. Und für euch Theologen, ihr wisst, es gibt diese Debatte unter Theologen zwischen den Calvinisten und den Arminianisten, ob ein Schaf jetzt selbst aus der Hand des Herrn springen kann. Aber was wir hier sicher lesen können, ist, niemand kann sie aus seiner Hand rauben. Warum ist das so? Weil er der Stärkste ist. Ganz einfach, er ist der allmächtige Gott. Er ist stärker als der Teufel und Dämonen und irgendwelche Mächte und Menschen. In Matthäus 12 hat Jesus gesagt, wenn jemand einen Starken berauben will, dann muss er ihn zuerst binden, also überwältigen. Und Jesus ist der Stärkste im ganzen Universum. Es gibt niemanden, der ihn überwältigen kann. Das heißt, bei Jesus bin ich völlig sicher. Wenn ich in Jesus bin, dann bin ich völlig sicher und völlig gerettet. Ich muss mir nicht Sorgen machen, meine Rettung zu verlieren. Du kannst dich ganz geborgen und behütet und völlig sicher fühlen bei ihm. Und Paulus hat gesagt in Römer 8, in allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Soweit. 6 Punkte über Schafe Jesu, Aussagen, die über sie macht. Und jetzt im Vers 30 wird es wieder kontroversiell. Jesus sagt, ich bin nicht allein in dieser Angelegenheit. Ich wirke in der Autorität meines Vaters und ich wirke mit dem Vater. Und er sagt Vers 29 zuerst weiter, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Also mein Papa ist stärker als dein Papa. Er ist größer und höher und mächtiger als alles andere, ist der allmächtige Gott. Und dann sagt im Vers 30, und ich und der Vater sind eins. Also als Gläubige an Jesus Christus sind wir gleichzeitig in der Hand von Jesus und in der Hand des Vaters. Wie kann das sein? Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Oh oh, heißes Thema. Meint Jesus wirklich das, was er hier sagt? Es scheint so, zumindest die Juden haben ihn so verstanden. Seht hier in Vers 31, da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Das dritte Mal, dass wir in Johannes lesen, dass die jüdischen Leiter Jesus auf der Stelle hinrichten wollten. Das ist eine sehr heftige Reaktion. Ne? Und warum wollen sie das? Vers 32 sagt Jesus, Jesus antwortet ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Für den Blindgeborenen, den ich geheilt habe, oder den Lahmen, den ich gesund gemacht habe, oder den blinden Menschen, den ich geheilt habe, oder all diese Volksmengen, die ich gespeist habe? Was ist so furchtbar an dem, was ich tue, dass ihr mich umbringen wollt? Vers 33, und die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Aha, das war der Grund, warum sie ihn umbringen wollten. Und das war auch der Grund, den wir schon das letzte Mal gelesen haben, am Ende von Kapitel 8. Da hat Jesus gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Also klarer Anspruch, Gott zu sein. Ich bin ewig, ich bin Gott. Und auch da wollten sie ihn wieder steinigen. Manche Menschen sagen, Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein. Oh ja, hat er doch. Hier ist eine Stelle. Nicht direkt, dass Jesus gesagt hat, ich bin Gott. Er hat nicht diese Phrase verwendet, aber mit anderen Worten hat er das sehr wohl beansprucht. Und ich denke, es ist nicht legitim zu sagen, naja, wenn Jesus nicht genau diese Phrase, ich bin Gott, verwendet, genau die Phrase, die wir wollen, dass sie verwendet, dann hat er es nicht wirklich gesagt. Nee, du kannst Jesus nicht vorschreiben, wie er sagt, was er sagt. Wenn wir ehrlich an diese Frage herangehen, müssen wir uns fragen, was hat Jesus gesagt, erstens mal, und dann zweitens, wie haben seine Zuhörer das damals aufgefasst? Die waren auf jeden Fall näher dran und waren besser fähig zu beurteilen, wie er es gemeint hat in ihrer Sprache und Kultur und mit dem ganzen Hintergrund, als wir es heute können. Und Jesus hat es hier auch nicht mit irgendwelchen Leuten zu tun, sondern mit den Leitern Israels, mit Theologen, mit Schriftgelehrten. Und also lasst uns fragen, wie haben sie das verstanden? Ganz klar, sie sagen, du machst dich selbst zu Gott. Wir haben ganz klar verstanden, dass Jesus das gesagt hat. Noch ein paar Stellen dazu im Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 1 schon. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann im Vers 14 weiter unten können wir lesen und das Wort wurde Fleisch, also dieses Wort, das Gott war, wurde Mensch und es wohnte unter uns. Und es ist im Kontext ganz klar, dass es hier um Jesus geht. Johannes 5, da haben die Leiter verstanden, dass dadurch, dass Jesus Gott seinen Vater genannt hat, er sich selbst Gott gleich gemacht hat. Wenn dein Papa ein Hund ist, dann bist du auch ein Hund. Wenn dein Papa ein Mensch ist, dann bist du ein Mensch. Wenn dein Papa Gott ist, dann bist du Gott. Johannes 14, Vers 9, da hat Jesus gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und dann anderen Evangelien. Ich denke zum Beispiel an diese Stelle in Markus 2, als diese Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen und weil so ein Gedränge war, sie das Dach abdecken und ihn durchs Dach vor Jesus runterlassen. Und als Jesus diesen Gelähmten sieht, da spricht er zu ihm, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sitzen wieder einige von diesen Schriftgelehrten dort und die überlegen bei sich im Herzen und sagen, wie kann dieser so reden, der lästert, wer kann Sünden vergeben, außer nur einen Gott? Und Jesus, weil er Gott ist, kann auch erkennen, was sie in ihrem Herzen sagen. Und er sagt, warum überlegt ihr das in deinem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Aber damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, okay, steh auf. Und? Der steht auf, nimmt sein Bett und geht nach Hause. Nur Gott kann Sünden vergeben. Ihr sagt, damit ihr wisst, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, steh auf. Und also hat sich nicht klar hingestellt, ich bin Gott, aber ganz klar, nur Gott kann Sünden vergeben. Klarer Anspruch, sehen wir ganz klar, wer er ist. Auch die Apostel haben das so verstanden, dass Jesus Gott ist. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief 5, Vers 20, über den Sohn, Jesus Christus, und sagt, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der Schreiber des Hebräerbriefs zitiert aus dem Alten Testament im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 8. Da spricht Gott, der Vater, über den Sohn und sagt, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das Zeugnis der Bibel ist ganz klar, Jesus ist Gott, genauso wie der Vater Gott ist. Er ist die zweite Person des dreieinigen Gottes, des einen dreieinigen Gottes. Aber darüber wollen wir uns jetzt nicht weiter unterhalten. Zumindest heute nicht. Über die Dreieinigkeit, das haben wir schon öfter mal getan und das wäre ein ganzes morgenfüllendes Thema. Jesus ist Gott. Was für einen Unterschied macht es in unserem Leben, ob Jesus Gott ist oder nicht? Das ist so eine Riesensache. Ich würde sagen schon. Erstens, wenn Jesus Gott ist, dann dürfen und können und sollen wir ihn anbeten. Dann ist es nicht Götzendienst und nicht irgendwie eine Konkurrenz zum Vater, wenn wir Jesus zum Zentrum unseres Lebens machen. Zweitens, wenn Jesus Gott ist, dann ist es auch nicht Götzendienst, wenn wir zu Jesus beten. Und während das normale Muster, was uns in der Schrift gezeigt wird, ist, dass wir zum Vater im Namen Jesu beten, lesen wir zum Beispiel in Johannes 14, Vers 14, da sagt Jesus, wenn ihr mich bittet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Also, wenn Jesus Gott ist, dann können wir auch zu ihm beten. Und dann ist es keine Gotteslästerung. Drittens, weil Jesus Gott ist, sollen wir ihm auch mit Ehrfurcht und mit Respekt begegnen. Jesus ist nicht irgendwie so unser Kumpel. Ja, Jesus sagt, ich nenne euch meine Freunde, er nennt uns seine Braut, er nennt uns seine Brüder, aber er ist auch unser Herr und unser Gott, wie der Thomas, auch einer der Apostel, das bekannt hat. Also Jesus verdient denselben Respekt wie der Vater. Viertens, weil Jesus Gott ist, ist er es wert, dass wir für ihn leben. Fünftens, weil Jesus Gott ist, ist er fähig, uns zu erlösen. Habt ihr euch je gefragt, wie das sein kann, dass Jesus mit seinem Leben, das Leben eines einzigen Menschen für die Sünden aller Menschen, die je gelebt haben, bezahlen kann? Ich meine, ich würde denken, dass ein sündenloser Mensch für die Sünden von einem sündigen Menschen bezahlen kann. Also ein Sündenloser nimmt den Platz von einem Sünder ein, das wird Sinn machen für mich. Ein Guter stirbt an der Stelle des einen Verbrechers. Das wäre so eine menschliche Milchmädchenrechnung. Eins und eins, das hebt sich auf. Aber wie kann das Leben, das Jesus für uns gegeben hat, für unser aller Schuld bezahlen? Naja, weil Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern Jesus war Gott. Deswegen hat sein Leben auch unendlichen Wert und deswegen kann er alle retten, zumindest alle, die sich retten lassen wollen, von ihm. Letzter Punkt dazu, der mir eingefallen ist, wahrscheinlich gibt es noch viele mehrere, aber letzter Punkt, weil Jesus Gott ist, hat er auch die Eigenschaften Gottes. Zum Beispiel, er ist allmächtig. Das heißt, er kann immer bei uns sein. Oder er ist immer bei uns, hat uns auch verheißen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters. Also es macht einen Riesenunterschied, ob Jesus Gott ist oder nur irgendein besonderer Mensch. Auf jeden Fall hier die Anschuldigung wieder der jüdischen Leiter. Du machst dich selbst zu Gott und sie wollen ihn umbringen. Und jetzt macht Jesus wieder mal so was Interessantes, was er öfter mal tut, um seinen Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen, die ihn fertig machen wollen. Und er stellt ihnen eine Frage, die sie nicht beantworten können, oder oft zitiert er auch mal eine Schriftstelle, die sie nicht widerlegen können. Also zum Beispiel in Matthäus 21, dem Jesus den Tempel gereinigt hat, kommen die Leiter zu ihm und sagen, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und Jesus sagt zu ihnen, ich will euch auch ein Wort fragen. Und wenn ihr mir da antwortet, dann werde ich euch auch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Und er stellt ihnen eine Frage und sagt, woher ist denn die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Und dann haben die überlegt, wenn er gesagt hat, vom Himmel, hätte er gesagt, okay, warum hört ihr nicht auf ihn? Johannes der Täufer hat ihn bekannt, er war der Vorläufer, der Herold hat gesagt, dieser ist das Lamm Gottes, da ist der Messias. Auf der anderen Seite, wenn sie gesagt hätten, na, Johannes ist nicht von Gott, dann hätten sie sich mit den Volksmengen verscherzt, weil die haben Johannes ja hoch geschätzt und konnten sie seine Frage nicht beantworten. Und dann haben sie überlegt und haben gesagt, ah, wir wissen es nicht. Und Jesus gesagt, okay, wenn ihr mir nicht antwortet, dann antworte ich euch auch nicht. Oder Matthäus 22, als die Pharisäer Jesus in die Pfanne hauen wollen und ihn zum Schweigen bringen wollen, da bringt er sie zum Schweigen, indem er Psalm 110 zitiert. Und er fragt sie dort, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Und sie sagen zu ihm, Davids Sohn, also Davids Nachkomme. Und dann sagt er, wie nennt dann David ihn Herr? Indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn ihn nun David seinen Herrn nennt, wie ist er dann sein Sohn? Das hätte damals nie einer gemacht, seinen Vater geringer anzusehen als der Nachkomme. Das ist patriarchische Gesellschaft. Ne? Also der Vater war immer höher als der Sohn. Und hier nennt David den Sohn seinen Herrn. Also wie ist es dann? Wenn David ihn Herrn nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Lesen wir da. Oder in Lukas 20, ich mag diese Geschichten. Ich könnte stundenlang drüber nachdenken. Lukas 20, spricht Jesus zu den Sadduzäern, die die Auferstehung geleugnet haben, und sagt zu ihnen, dass die Toten auferweckt werden, hat auch Mose beim Dornbusch angedeutet, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben wir alle. Also wie ist es? Mose, er ist Gott Jakobs und Isaaks und Abrahams. Er ist deren Gott, also offensichtlich leben die noch. Es gibt eine Auferstehung. Und auch in Lukas 20, als die Hohenpriester und Schriftgelehrten eben eine Fangfrage stellen und sie haben gedacht, ah, jetzt haben wir ihn, egal wie er antwortet, er kann nur verlieren, und sie stellen ihm diese, ich weiß nicht, wie lange die da drüber nachgedacht haben, aber sie stellen ihm diese tiefe Frage und sagen, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu bezahlen? Sie haben gedacht, wenn er sagt ja, dann hat er sich mit den Volksmengen verscherzt. Wenn er sagt nein, dann können sie ihn bei den Römern anzeigen. Haha, jetzt haben wir ihn. Und was macht Jesus? Er sagt, ah, bringt mir mal einen Denar, bringt mir mal so eine Steuermünze. Wessen Bild ist denn da drauf? Des Kaisers? Okay, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Also wir sind im Bilde Gottes erschaffen, dann macht da alle Dinge klar. Und auch da lesen wir, sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fangen und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Irgendwie haben diese jüdischen Leiter diese Lektion nie gelernt, dass sie immer den Kürzeren ziehen, wenn sie sich mit Gott anlegen. Haben wir das gelernt? Ich hoffe es. Auf jeden Fall, hier haben wir eine ähnliche Situation. Hier zitiert Jesus aus dem Psalm 82, um diese bösen Absichten der jüdischen Leiter zu entkräften. Und er tut es nicht, um die Schlussfolgerung der Leiter, nämlich dass er beansprucht, Gott zu sein, zu korrigieren. Ich meine, das war ein Anspruch, den er ganz offen und klar gestellt hat, wie wir vorhin gesehen haben, an ganz vielen Stellen. Aber er zeigt ihnen hier auch, wie inkonsistent und widersprüchlich sie eigentlich sind. Wie gesagt, Jesus hat die Kontrolle über sein Erlösungswerk. Er bestimmt, wann und wie er sterben wird. Und er wird sich hier von ein paar zornigen Theologen das nicht vermasseln lassen, sich nicht irgendwie verfrüht von ihnen steinigen lassen, durch Steinigung hinrichten lassen. Nee, er wird zum Passafest am Kreuz sterben, so wie es prophezeit war über den Messias, und keiner wird es zerstören. Jesus hat gesagt, niemand nimmt mein Leben, sondern ich gebe es. Er hat die Kontrolle. Und so im Vers 34. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Also Psalm 82 zitiert er hier. Und im Psalm 82 spricht Gott zu ungerechten Richtern Israels, die er bestellt hat, um an Gottes Stelle zu sein, sein Gesetz anzuwenden. Die durften für Gott Recht sprechen, aber die waren ungerecht. Die haben sich selbst überhoben oder erhoben, über das Gesetz gestellt und haben ungerecht gerichtet. Haben die Gottlosen begünstigt und die Armen und die Witwen benachteiligt, obwohl zu ihrem eigenen Vorteil. Die waren korrupt und Gott weist sie hier zurecht. Und auch in diesem Sinn sind die jüdischen Leiter ihre eigenen Götter geworden eigentlich. So wie die damals und auch wie viele Menschen heute, die ihr eigener Gott sein wollen. Das ist eine sehr passende Stelle hier. Und hier im Psalm 82 sagt Jesus, ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Also er sagt ganz klar, dass sie Menschen sind, nicht wirklich Götter. Sie stehen an Gottes Stelle in dem Sinn, repräsentieren Gott. Deswegen sagt er das. Aber er sagt, ihr werdet sterben wie Menschen und ihr werdet fallen. Das sind Gerichtsworte. Ich werde euch einen wahren Platz zeigen. Gott sagt hier nicht in dem Psalm 82, dass es andere Götter neben ihm gibt. Das ist auch eine Aussage, die er klar gesagt hat. Es gibt nur einen Gott. Ich bin der Einzige und es gibt niemanden neben mir. Aber er gebraucht hier dieses Wort Götter, das Wort Elohim im Hebräischen. Und Jesus greift das hier für seine Zwecke auf. Vers 35, wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Also wenn er schon diese ungerechten Richter hier Götter nannte, dann kann er das auch nicht tun mit seinem Sohn, der gesandt ist, der eine ganz besondere Aufgabe von ihm hat. Leute, ihr regt euch nicht über den Psalm 82 auf. Warum regt ihr euch über mich auf? Zeigt ihnen, dass sie nicht konsistent handeln. Vielleicht hat er sie auch etwas verwirrt. Damit auf jeden Fall hat er seinen Zweck erreicht. Zieh immer den Kürzeren, wenn wir mit Gott diskutieren wollen. Vers 37, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Es sind nicht nur die Worte eines Menschen hier, die wir als größenwahnsinnig einstufen könnten, wenn er nur ein Mensch wäre. Und er sagt, ich habe auch das Zeugnis meiner Werke, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Und ich finde es witzig, er wiederholt hier seinen Anspruch, Gott zu sein. Er sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Einfach genial, was Jesus hier macht. Er nimmt den jüdischen Leitern den Wind aus den Segeln, aber gleichzeitig bestärkt er nochmal seinen Anspruch. Vers 39, da suchten sie wieder, ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand. Vers 40, und er ging wieder weg, jenseits des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst taufte, und er blieb dort. Also an einem abgelegenen Ort im Jordan. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar kein Zeichen, also Johannes hat keine großen Wunder getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, war wahr. Und viele glaubten dort an ihn. Was für ein Kontrast zu den jüdischen Leitern, zu der religiösen, gebildeten Elite, zu den ungläubigen Theologen hier in Jerusalem. Da gab es Leute, wahrscheinlich einfache Leute, die bereit waren, lange Märsche in die einöde, entlegene Stelle da an den Jordan zu unternehmen, um Jesus zu begegnen. Und viele glaubten dort an ihn. Und die Leiter konnten was lernen von denen und wir können lernen von denen. Es gibt viele Menschen wie diese heute, von denen wir lernen können, die uns herausfordern in unserer Religiosität. Ich denke nur an unsere Geschwister in Afrika, die manchmal 3 Tage lang in drückender Hitze durch die Wüste laufen, um zu einem Gottesdienst zu kommen, in irgendeiner Blechhütte. Und dann Gott stundenlang loben und tanzen und 5 Predigten hintereinander anhören. Und es ist ein Glaube, der uns herausfordert. Wir sitzen manchmal da und sagen, ah, die Predigt ist zu lang und die Stühle sind nicht bequem genug und ist zu heiß. Wenn es wirklich heiß ist, dann komme ich nicht in den Gottesdienst und solche Dinge. Oh Mann. Wir haben vorher gesungen, schenk uns Erweckung. Ja, sind wir gewillt, den Preis dafür zu bezahlen? Glaube, der uns herausfordert. Mögen wir solche sein, die Jesus ehrlich suchen und die alles glauben, was er sagt und die auch so leben, die bereit sind, ihm nachzufolgen aus ganzem Herzen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du ein guter Hirte bist und wir danken dir, dass Jesus Gott ist. Wir danken dir, dass wir deine Schafe sein dürfen. Wir sind so gesegnet und so reich beschenkt. Und so bitte ich ja, dass du uns nah bei dir hältst und dass du uns ganz konkret und spezifisch leitest diese Woche als deine Schafe, dass du uns nahe bei dir hältst. Und wir bitten das in Jesu Namen. Amen.